Nochmal zur Wiederholung. In Hiob geht es darum, dass Hiob von Gott eigentlich das Vertrauen und die Gelegenheit bekommt, zu bezeugen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er gibt. Und Gott bestraft den Hiob nicht mit diesen Schicksalsschlägen, die hier passieren. Es kommt nicht von Gott, es kommt vom Teufel eigentlich, aber Gott lässt es zu. Und zwar deswegen, weil Hiob ein gerechter Mann ist, weil Gott ihm damit vertrauen kann. Nicht, weil Hiob gesündigt hat. Das ist ganz wichtig. Gott sagt ganz klar zu Beginn des Buches, dass Hiob ein gerechter Mann war. Nicht sündenlos, aber der gerechteste Mann, der damals gelebt hat. Und seine drei Freunde sind zu ihm gekommen und wir haben jetzt 36 Kapitel lang oder 35 Kapitel lang einen Diskurs gesehen, wo einer nach dem anderen seine Argumente vorbringt. Die Freunde haben im Prinzip gesagt, Hiob, die Gott lieben und die gerecht sind, die segnet Gott, und die ungerecht sind oder die Sünder, die bestraft Gott. Und sie haben diesen Rückschluss geschlossen, weil du so schwer leiden musst, deinen ganzen Besitz verloren hast, deine Familie verloren hast, deine Gesundheit verloren hast, deswegen musst du ganz schlimm gesündigt haben. Und wie eine gebrochene Schallplatte wiederholen sie dasselbe immer und immer wieder. Und ich denke, wir sind schon fast ein bisschen erschöpft an diesem Punkt in diesem Buch. War gut, dass wir ein paar Wochen Pause hatten jetzt. Und im Kapitel 26, ich lese die ersten paar Verse nochmal, da antwortet Hiob. Und wir haben gesehen, Kapitel 25 war schon sehr kurz. Ich denke, das spricht fast für den Fortgang dieses Buches. Am Ende gehen Hiobs Freunden einfach die Worte aus. Sie kommen an das Ende ihrer Weisheit. Hiob lässt sich nicht umstimmen durch das, was sie vorbringen. Und sie sind hier zu Ende. Und Hiob antwortet hier dem Bildad in dem Fall und er sagt, wie hast du doch dem beigestanden, der keine Kraft hat? Hast du dem arm geholfen, der nicht stark ist? Wirst du dem beraten, der keine Weisheit hat und Gelingen in Fülle offenbart? Wem hast du denn diese Worte mitgeteilt und wessen Geist ist von dir ausgegangen? Also toll, was bringen deine Worte schon? Wem hilfst du denn oder wem helft ihr denn schon mit dem, was ihr gesagt habt? Es ist heiße Luft, es hilft niemandem. Und jetzt haben wir einen 5 Kapitel langen Diskurs oder einen 5 Kapitel langen Monolog von Hiob, wo er nochmal hier seinen Fall darlegt. Es endet darin, dass er sich als nicht schuldig bekennt, wenn wir uns das Ganze als Gerichtsverfahren vorstellen. Und er beginnt hier im Kapitel 27 nochmal damit, dass er seine Unschuld beteuert. Hat hier vielleicht ein bisschen gewartet im Anschluss an Kapitel 26, ob die anderen Freunde noch was sagen wollen, aber die sind am Ende. Die hat er zum Schweigen gebracht, sozusagen. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat, ja, solange noch irgendetwas von meinem Atem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase, wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn meine Zunge Trug ausspricht, fern sei es von mir, euch Recht zu geben. Bis ich verscheide, lasse ich meine Rechtschaffenheit nicht von mir weichen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Ich lasse mich nicht umstimmen. Ich halte fest, dass ich gerecht bin, in dem Sinn, dass Gott mich hier nicht für eine spezifische Sünde bestraft. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich verschmähe nicht einen von meinen Tagen. Ich habe nicht einen Tag so ungerecht gelebt, dass ich das hier verdiene. Ich halte fest. Und dann sagt er im Vers 7, meinem Feind ergehe es wie dem Gottlosen und dem, der gegen mich auftritt, wie dem Übeltäter. Jetzt dreht er das Ganze um. Und im Gesetz Israels war das so, wenn ein falscher Zeuge aufgestanden ist und er ist überführt worden als falscher Zeuge, dann musste er dieselbe Strafe tragen, wie diesem Menschen gebührt hätte, den er verleumdet hat. Und das macht Hiob jetzt hier. Er dreht es um gegen seine Freunde. Und sagt, meinem Feind, dem, der gegen mich auftritt, dem gehe es wie dem Gottlosen, wie dem Übeltäter. Denn was ist des Ruchlosen Hoffnung, wenn sein Leben ein Ende findet, wenn Gott seine Seele nimmt? Wird Gott seinen Hilfeschrei hören, wenn die Not über ihn kommt? Oder wird er an dem Allmächtigen seine Lust haben, Gott anzurufen zu jeder Zeit? Das ist was, woran Hiob festgehalten hat. Er hat nicht Gott verleugnet, sondern immer wieder ruft er Gott an. Und in diesem Sinn hat er diesen Wettkampf mit dem Teufel gewonnen. Er hat nicht abgelassen von Gott. Der Gottlose, der lässt ab. Der ist vielleicht ein bisschen religiös, wenn es gut geht, aber dann, wenn schwere Zeiten kommen, dann lässt er von Gott ab und will nichts mehr von Gott wissen und wirft ihm alles vor. Und Hiob hat auch seine Momente. Es ist nicht alles rational, was er hier sagt. Er ist einmal oben, einmal unten. Einmal sagt er, oh Gott, lass mich doch in Ruhe. Das nächste Mal sagt er, oh Gott, wenn du mich nur halten würdest, wenn du nur zu mir reden würdest. Also dieses Hin und Her. Aber er hält letztendlich an Gott fest in seiner schweren Zeit. Und das ist das größte Zeugnis, wenn Menschen festhalten an ihrem Glauben, wenn sie an ihrem Herrn festhalten. Nicht, wenn es gut geht, sondern gerade in der schwierigen Zeit. Dann ist es ein Zeugnis. Wenn es gut geht, kann jeder gut drauf sein und jeder religiös sein. Aber in den schweren Zeiten wird unser Glaube herausgefordert und getestet. Und dann sagt im Vers 11, ich will euch belehren über Gottes Tun, was der Allmächtige in Sinn hat, nicht verhehlen. Siehe, ihr selbst habt es alle geschaut, warum denn schwatzt ihr so nichtiges Zeug? Sie haben Hiob immer wieder so unterstellt, du bist nicht gerecht, du bist gestraft von Gott, du kennst Gott nicht wirklich. Und Hiob entgegnet, ja, ich kenne Gott besser als ihr. Und ihr schwatzt so leeres Zeug daher. Und dann sagt ihm Vers 13, er stimmt überein mit dem, was die Freunde eigentlich gesagt hat. Also haben wir alle ein bisschen dieselbe Theologie. Und er sagt, dies ist das Los des gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Gewalttätigen, das sie vom Allmächtigen empfangen. Wenn seine Zöhne zahlreich werden, dann für das Schwert. Und seine Sprösslinge können sich nicht satt essen an Brot. Seine übrig gebliebenen werden vom Tod begraben und seine Witwen weinen nicht. Wenn er auch Silber aufschüttet wie Staub und Kleider aufstapelt wie Lehm, er stapelt sie zwar auf, aber der Gerechte bekleidet sich damit und das Silber teilt der Schuldlose auf. Er hat sein Haus gebaut wie die Motte und der Lehmhütte gleich, die ein Wächter sich macht. Reich legt er sich hin und nichts ist ihm genommen. Er schlägt die Augen auf, da ist es nicht mehr. Wie Wasser erreichen ihn jähe Schrecken, des Nachts entführt ihn ein Sturmwind. Der Ostwind hebt ihn empor, dass er dahin fährt und reißt ihn weg von seiner Stätte. Er stürzt sich auf ihn ohne Schonung, vor seiner Gewalt will er flüchten und fliehen. Man klatscht über ihn in die Hände und pfeift seinetwegen von seiner Stätte aus. Beschreibt hier, dass der Gottlose von Gott gerichtet wird und gestraft wird. Und es stimmt, Gott wird die Sünder richten. Eines Tages. Nicht alle unbedingt in dieser Welt, aber eines Tages wird Gott richten. Es wird absolute Gerechtigkeit geben. Und dann wird es die Sünder geben, die in Jesus sind. Deren Sünde hat er schon in Jesus gerichtet, am Kreuz. Und dann wird es diejenigen Sünder geben, die ihre Sünde selbst tragen müssen. Und in deren Schuhen möchte ich nicht stecken. Aber Gott wird die Gottlosen, die Sünder, die Ungerechten richten. Und er beschreibt hier eigentlich viele Dinge, die seine Freunde ihm vorgeworfen haben oder die ihm passiert sind. Er hat seine Kinder verloren, er hat seinen Besitz verloren und seine Freunde haben gesagt, ja, siehst du, das ist, weil du gottlos bist. Du musst gottlos sein, sonst würde dir das nicht passieren. Und Hiob sagt, ihr schwätzt so viel daher, ich weiß es genauso wie ihr, dass Gott so handelt, dass Gott Gottlose richtet, aber obwohl es in meinem Leben so aussieht, als wäre ich ein Gottloser, ich bezeuge euch, ich garantiere euch, in meinem Fall ist es nicht so. Und er hatte recht. Hiob hat dies alles erleiden müssen, weil er gerecht war, nicht weil er ungerecht war, sondern weil Gott es ihm zutrauen konnte. Und jetzt hält er einen Diskurs über Weisheit im Kapitel 28. Haben sehr viel weltliche Weisheit von sich gelassen, die Freunde. Waren alle Klugscheißer, jeder dachte, er hat recht, hat nicht losgelassen. Jetzt spricht Hiob über Weisheit. Ja, für Silber gibt es einen Fundort und eine Stelle für Gold, wo man es auswäscht. Eisen wird aus dem Erdreich hervorgeholt und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man setzt der Finsternis ein Ende und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Dunkelheit und Finsternis. Man bricht einen Schacht fern von dem droben Wohnenden. Vergessen von dem Fuß, der oben geht, baumeln sie, fern von den Menschen schweben sie. Spricht hier von den Leuten, die sich in den Untergrund begeben, die Stollen aushauen, um an Gold und wertvolles Metall oder Edelsteine heranzukommen. Die Erde, aus der das Brot hervorkommt, ihr Unteres wird umwühlt wie von Feuer. Ihr Gestein ist die Fundstätte des Saphirs und Goldstaub findet sich darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge der Königsweihe nicht erblickt hat, nie hat das stolze Wild ihn je betreten. Der Löwe ist auf ihm nicht geschritten. Nach dem harten Gestein streckt man seine Hand aus, wühlt die Berge um von Grund auf. In die Felsen treibt man Stollen und allerlei Kostbares sieht das Auge. Die Stickerstellen von Wasseradern dämmt man ein und Verborgenes zieht man hervor ans Licht. Er spricht hier von Bergbau, die den Untergrund sind. Na, oben drüber sind die Felder und die Tiere und Holz und Stroh und Heu, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Aber das wirklich Wertvolle, da muss man tiefer graben. Das ist anstrengend, da dran zu kommen. Und er beschreibt hier die Anstrengung, die Schächte, die hier ausgehauen werden, und denkt an antiken Bergbau mit einfachsten Geräten hier in den Fels gehauen, Wasserschächte, die da gegraben wurden, um das Wasser abzuleiten. Also es ist anstrengend und die Leute graben tief, um an Schätze heranzukommen. Im Vergleich dazu Vers 12, aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch erkennt ihren Wert und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Weisheit ist mehr wert als alle Edelsteine und Gold und Silber. Aber wo wird sie gefunden? Du kannst Weisheit nicht finden, indem du dich anstrengst oder indem du mit menschlicher Kraft danach suchst. Wo findet man letztendlich Weisheit? Und Weisheit ist nicht dasselbe wie Wissen. Wir können viel Wissen anhäufen, aber die klugsten Menschen sind oft die größten Toren. Denk an Uniprofessoren, Doktor, Doktor, Doktors, die auf irgendwelche Außerirdische warten, uns abzuholen. Furcht Gottes ist der Beginn der Weisheit. Dazu werden wir auch noch kommen. Wir können Weisheit nicht auch aus uns selbst finden. Weisheit ist, wie wir unser Wissen richtig anwenden, wie wir richtig leben. Es ist was Praktisches, wie wir das umsetzen. Richtige Wissen in der richtigen Situation. Das ist Weisheit. Und das fängt bei Gott an. Nicht bei Menschen. Wir haben viel menschliche Weisheit gehört von Hiobs Freunden. Aber kein Mensch erkennt ihren Wert und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht und das Meer sagt, nicht bei mir. Geläutertes Gold kann für sie nicht gegeben und Silber nicht abgewogen werden als Kaufpreis für sie. Echte Weisheit ist unbezahlbar. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold aus Ophir, mit Gosban, Schuhamstein oder Saphir. Gold und Glas sind ja nicht vergleichbar, noch lässt sie sich eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Bergkristall brauchen gar nicht erwähnt zu werden. Und ein Beutel voller Weisheit ist mehr wert als ein Beutel voller Perlen. Nicht vergleichbar mit ihr ist Topas aus Kusch. Mit dem reinsten Gold wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo denn ist die Fundstätte der Einsicht? Verhüllt ist sie vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verborgen. Der Abgrund und der Tod sagen, nur vom Hörensagen haben wir mit unseren Ohren von ihr gehört. Und dann Vers 23 die Antwort, wo wir Weisheit finden. Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg und er kennt ihre Städte. Denn nur er blickt bis zu den Enden der Erde. Wir haben nur eine ganz begrenzte menschliche Perspektive und wenn wir anfangen bei uns Menschen, dann werden wir nicht weit kommen. Dann ist alles relativ, subjektiv, wir sind so begrenzt in unserem Wissen und in unserer Weisheit. Menschliche Philosophie, so begrenzt. Aber Gott ist es, der Einsicht hat. Und nur er blickt bis zu den Enden der Erde. Und unter dem ganzen Himmel schaut er aus, um dem Wind ein Gewicht zu bestimmen. Und die Wasser begrenzte er mit seinem Maß. Als er dem Regen eine Ordnung bestimmte und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, da sah er sie und verkündigte sie. Er stellte sie hin und erforschte sie auch. Gottes Weisheit ist erkennbar in seiner Schöpfung. Sehr weise, alles geschaffen und er ist der Einzige, der alles sieht. Also wenn wir wirklich Weisheit haben wollen, müssen wir bei Gott anfangen. Wir können nicht bei Menschen anfangen. Jeder Mensch ist relativ, wenn wir bei uns Menschen zum Denken beginnen. Das Beste, was wir erreichen können, ist ein subjektives Statement, dass ich sagen kann, ich glaube das oder ich denke, das oder das, aber das war es schon. Wenn wir Wahrheit kennen wollen, objektive, absolute Wahrheit, dann müssen wir bei Gott anfangen, dann müssen wir bei jemandem beginnen, der wirklich alles weiß. Und wie können wir wissen oder wirklich Wahrheit kennen? Nur wenn sie uns der offenbart, oder? Der die Wahrheit ist, der die Weisheit ist, der alles weiß und alles sieht. Wir müssen bei Gott anfangen, seine Offenbarung. Und das ist, was wir hier in den Händen halten, Gottes Wort. Wie wertvoll ist das? Wie hier gesagt wurde, oder Psalm 119 könnten wir als Parallelstelle nehmen. Gottes Wort ist wertvoller als alles Gold dieser Welt. Ist nicht aufzuwiegen, was wir hier in den Händen halten. Und wenn die Leute dieser Welt schon am Graben sind nach diesen irdischen Schätzen, wie viel mehr sollten wir in Gottes Wort graben und tief gehen und studieren und wirklich weise werden. Weisheit fängt bei ihm an, bei seiner Offenbarung und dann natürlich in der Beziehung mit ihm. Vers 28, und zu dem Menschen sprach er, siehe die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Die Furcht des Herrn, eine Beziehung mit dem Herrn zu haben, Ehrfurcht vor ihm zu haben, das ist Weisheit, da fängt es an. Paulus sagt uns im Korintherbrief, der irdische Mensch, der unterscheidet nichts, der kann Geistliches nicht verstehen. Aber der geistliche Mensch, der vom Heiligen Geist bewohnt ist und gelehrt wird, der kann alles beurteilen. Es fängt bei Gott an und es fängt damit an, dass wir Menschen in der rechten Beziehung mit Gott sind durch Jesus Christus. Und dann können wir hier zu seiner
zu seinem Bergwerk, vielleicht zu seinem Stollen der Bibel gehen und wir können graben in diesen Schätzen, die er uns gibt. Und wir können echte Weisheit und echte Wahrheit, absolute Wahrheit rausgraben. Dinge, die wirklich Bestand geben in unserem Leben. Jesus sagt, wer mein Wort hört und es tut, der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Darauf können wir bauen. Und das ist so wertvoll. Ich hoffe, dass wir das schätzen. Ich möchte euch ermutigen, zu graben in Gottes Wort. Ja, zu lesen, aber mehr als das. Nehmt euch persönlich Zeit, mal zu studieren. Wirklich zu graben. Über einen Text nachzudenken und vielleicht sogar Worte anzuschauen und Parallelstellen nachzuschlagen. Und das ist wunderbar, wenn Gott uns sein Wort öffnet. Kapitel 29. Kapitel 29 denkt Hiob zurück an das, wie es früher war, an die ganzen Segnungen, die er von Gott hatte. Hiob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte, O, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete, als seine Leuchte über meinem Haupt schien, als ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging, wie ich war in den Tagen meiner Jugend, als über meinem Zelt Gottes Rat waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Söhne mich umgaben. Aber das hat eine traurige Note, ha? Hier zurückzudenken, oh, wie es war, als meine Familie noch da war, als meine Söhne mich umgaben. Als meine Schritte sich in Dickmilch badeten und der Fels neben mir Bäche von Öl ausgoss, das spricht von seinem Reichtum. Aber seht hier das, was er am wichtigsten fand, wonach er sich am meisten sehnt, ist nicht sein materieller Reichtum, nicht mal seine Familie oder Gesundheit, sondern die Zeit, wo er Gottes Nähe gespürt hat und wo er von ihm gehört hat. Sehnt sich nach Gott. Und er trifft diese falsche Annahme eben aus seiner bisschen verdrehten Theologie heraus auch, dass Gott nicht da ist und dass er jetzt sozusagen von Gott als Feind behandelt wird. Aber er sehnt sich nach Gott. Wie schön war es, wo er ihn erfahren hat. Wie schön war es, wo seine Kinder um ihn waren. Dass er wohlhabend war. Und dann Vers 7, als er respektiert war in seiner Gemeinschaft, in seiner Stadt von den Menschen. Ging ich durch das Tor in die Stadt hinauf, stellte ich meinen Sitz auf dem öffentlichen Platz auf, sahen mich dann die jungen Männer, so verbargen sie sich, und die Kreise erhoben sich, blieben stehen. So angesehen war. Normalerweise haben die Jüngeren sich erhoben und die Älteren geehrt. Bei Hiob sind sogar die älter als er waren, aufgestanden. Die Obersten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der führenden Männer verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich, und sah mich ein Auge, so legte es Zeugnis für mich ab. So sehr war das Wort von Hiob geschätzt und seine Weisheit und seine Einsicht. Und seht sein Zeugnis an. Er hat es gelebt. Vers 12. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich, und das Herz der Witwe ließ mich jauchzen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, mich bekleidete wie ein Oberkleid und Kopfbund mein Recht. Auge wurde ich dem Blinden, und Fuß dem Lahmen war ich. Ein Vater war ich für die Armen, und den Rechtsstreit dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Und ich zerschmetterte die Kinnladen des Übeltäters, und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Ich bin aufgestanden für die ungerecht behandelt wurden, für die machtlos waren. Ich bin eingestanden für die Armen.
Vater war ich für die Armen, sagt er. Sie versorgt und behütet. Und ich sagte mir, Vers 18, mit meinem Nest werde ich verscheiden und wie der Phönix meine Tage zahlreich machen. Hoffnung auf langes Leben hier. In Frieden. Abzuscheiden, daheim. Meine Wurzel wird geöffnet sein zum Wasser hin und der Tau wird auf meinem Gezweige übernachten. Meine Ähre wird frisch bei mir bleiben und mein Bogen in meiner Hand wird sich verjüngen. Man hörte mir zu und wartete und verhielt sich still gegenüber meinem Rat. Hatte ich geredet, so sagte man nichts mehr dagegen und auf sie träufelte meine Rede. Und sie warteten auf mich wie auf Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach Spätregen. Sein Wort war so sehr geschätzt, dass alle auf ihn gewartet haben. Alle Augen haben auf ihn geschaut, wenn sich die Leiter der Stadt getroffen haben im Stadttor und sich beraten haben, wenn er Hiob seinen Mund aufgemacht haben, waren alle, oh, haben ihm zugehört. So sehr war er respektiert und geachtet. Lächelte ich denen zu, die kein Vertrauen hatten, dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichtes auf. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauende tröstet. Er war ein respektierter Leiter in seiner Stadt, in seiner Gemeinschaft gewesen. Kontrast dazu jetzt Kapitel 30. Jetzt aber lachen sie über mich, die jünger sind als ich an Jahren, bei denen ich es abgelehnt hätte, ihre Väter den Hunden meiner Herde beizugesellen. Jetzt lachen sogar die, die so unvertrauenswürdig sind, dass ich sie nicht mal bei meiner Herde gelassen hätte. Sogar der Abschaum lacht über mich. Wozu sollte mir auch die Kraft ihrer Hände dienen? Die Rüstigkeit ist bei ihnen jedoch verloren. Durch Mangel und Hunger unfruchtbar, sie, die die Wurzel der Wüste abnagen, sind sie Menschen der Öde und Verödung geworden. Sie, die Salzkraut pflücken am Gesträuch und deren Brot die Ginsterwurzel ist. Aus der Gemeinschaft werden sie vertrieben. Spricht hier über das Los von denen, denen es schlecht geht, die arm sind, die Wurzeln abnagen müssen. Die Reichen haben viele Freunde, die Armen, naja, die finden heraus, wer wirklich ihre Freunde sind. Ist vielleicht auch ein Vorteil. Aber viele haben ihn scheinbar verlassen. Ich nehme mal an, er rede aus seiner eigenen Erfahrung. Aus der Gemeinschaft werden sie vertrieben. Vielleicht musste Hiob wegen seiner Krankheit wie ein Aussätziger leben, irgendwo abgesondert, in Quarantäne, in irgendeiner Kolonie mit anderen Kranken, außerhalb der normalen Gemeinschaft, unter Anführungszeichen, außerhalb der Stadt. Man schreit über sie wie über den Dieb. Am Abhang der Bachtäler müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Sträuchern schreien sie, unter Unkraut finden sie sich zusammen. Gottloses Volk, ja Gesindel ohne Namen, sind sie aus dem Land hinausgepeitscht worden. Und nun bin ich ihr Spottlied geworden. Also dieses Gesindel, dem der Hiob zugerechnet wird. Wenn wir bei den Freunden gesehen haben, sie haben angenommen, dass er eigentlich ein ganz ein Böser ist. Er hat das alles widerlegt, hat gesagt, nee, ich bin eingestanden für das Recht der Unterdrückten, nee, die Armen habe ich gespeist, die Waisen und die Witwen, die Schwachen, denen habe ich mich angenommen. Und nun bin ich ihr Spottlied geworden, ich wurde für sie zum Gerede. Sie verabscheuen mich, selbst der Abschaum verabscheut den Hiob, er ist das Letzte geworden, haben sich von mir entfernt und nicht mit Speichel für mein Gesicht gespart. Bin angespuckt. Größte Beleidigung in der damaligen Kultur.
Zeichen der absoluten Abscheu. Denn er hat meine Bogensehne gelöst und mich gedemütigt, sodass sie von mir den Zügel schießen lassen. Zu meiner Rechten erhebt sich die Brut. Sie stößen meine Füße weg und schütten gegen mich ihre Unheilsdämme auf. Sie reißen meinen Pfad auf, helfen zu meinem Untergang und niemand hält sie dabei auf. Wie ungerecht, ne? Wie ungerecht behandelt sich Hiob gefühlt hat. Er hat den Schwachen und allen geholfen und jetzt, wo es ihm schlecht geht, lassen ihn alle im Stich. Und wenn dieser Mob ihn verspottet und demütigt, niemand hält sie auf. Wie durch eine breite Bresche kommen sie unter Krachen, wälzen sie sich heran. Plötzlich Erschrecken hat sich gegen mich gewandt. Er jagt wie der Wind meiner Würde nach und wie eine Wolke ist meine Rettung vorübergezogen. Ich nehme an, wenn er hier von er spricht, spricht er von Gott. Er hat es als Gottes Heimsuchung gesehen. War nicht wahr, aber so hat er sich gefühlt. Es ist das Hin und Her. Oh Gott, es war die schönste Zeit, als ich nahe bei dir war. Könnte ich nur wieder das erfahren? Und auf der anderen Seite dieses, oh Gott, ich bin dein Feind, du bist gegen mich. Ein leidender, deprimierter Mensch. Hier Emotionen auf und ab. Vers 16, und nun zerfließt in mir meine Seele, diese Tage des Elends backen mich. Nachts bohrt es mir meine Knochen aus und die an mir nagenden Schmerzen ruhen nicht. Mit gewaltiger Kraft backt er mein Gewand. Wie der Kragen meines Leibrocks schnürt er mich ein. Er hat mich in den Dreck geworfen, sodass ich dem Staub und der Asche gleich geworden bin. Und Vers 20, ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Das spricht wieder für Hiob. Hiob fängt wieder an zu beten. Er ist der Einzige von diesen Freunden, die beten. Seine drei Freunde haben viel über Gott geredet, aber haben nie zu Gott geredet. Aber Hiob betet wieder. Und da sehen wir auch sein Herz. Er war kein Heuchler. Er hat eine echte Beziehung mit Gott. Na, der Heuchler ist religiös, wenn es gut geht. Aber was, wenn er so ist in dieser Situation des Hiob? Lies das nochmal. Mit gewaltiger Kraft packt er mein Gewand. Wie der Kragen meines Leibrocks schnürt er mich ein. Er hat mich in den Dreck geworfen, sodass ich dem Staub und der Asche gleich geworden bin. Was würdest du mit so einem Gott tun? Wenn Gott es in deinem Leben tun würde, du bist ganz unten. Hiob sagt, ich schreie zu dir und du antwortest nicht. Aber er schreit zu ihm. Zeig, wo sein Herz ist. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. Mit der Stärke deiner Hand feindest du mich an. Du hebst mich auf den Wind, du lässt mich auf ihm reiten und mich zergehen im Krachen des Gewitters. Denn ich habe es erkannt, zum Tod führst du mich zurück und in das Versammlungshaus aller Lebendigen. Gott, du bist dabei, mich umzubringen. Du bist grausam gegen mich. Du antwortest mir nicht. Aber trotzdem schreie ich zu dir. Trotzdem, selbst wenn ich nicht verstehe, Gott, warum du zulässt, diese schlimmen Dinge in meinem Leben. Obwohl ich es nicht verstehe, obwohl mir alles wehtut, ich in großen Schmerzen bin und ich verwirrt bin. Hiob hat er schon früher mal gesagt, Gott, selbst wenn du mich umbringst, ich werde dich anbeten. Ich werde nicht von dir lassen.
Das ist echt der Glaube. Und denkt dran, das ist zu einer Zeit, er hatte noch keine Bibel. Er hatte noch kein Gesetz. Er kannte Gott aus seiner Erfahrung mit ihm, aus der Offenbarung in seiner Schöpfung. Wir sind so viel reicher. Und weißt du, wenn ich hier Hiobs Reaktion lese, das fordert mich echt heraus. Ich denke, wir als Christen reagieren oft anders sauer auf Gott. Und gerade in unserer Kultur, ne? Gott segne mich, wir wollen alle den Segen. Segne mich, mach mich reich, mach mich gesund. Aber was, wenn es dir so geht wie dem Hiob? Wie reagierst du als Christ? Ich wage zu behaupten, viele kehren Gott den Rücken zu. Aber nicht so Hiob. Da sehen wir sein Herz. Er war wirklich ein gerechter Mann. Er war wirklich einer, der Gott geliebt hat. Obwohl er vieles nicht verstanden hat und obwohl er ihn manchmal angeklagt hat und ihm Vorwürfe gemacht hat. Aber er hat nie losgelassen. Und Gott hat ihn nie losgelassen, das müssen wir auch sagen. Doch streckt man unter Trümmern nicht die Hand nach Rettung aus oder hebt man bei seinem Untergang nicht ein Hilfegeschrei deswegen? Oder weinte ich nicht über den, der harte Tage hatte, hatte meine Seele mit dem Armen denn kein Mitgefühl? Ja, Gutes erwartete ich und es kam Böses. Und ich harrte auf Licht und es kam Dunkelheit. Meine Eingeweide sind zum Sieden gebracht und haben keine Ruhe. Mir ist das Herz gebrochen, würden wir vielleicht heute sagen. Mir dreht sich der Magen um. Tage des Elends sind mir entgegengetreten. Trauernd gehe ich umher ohne Sonne. Absolute Depression hier. Ist im Loch, ist in der Finsternis. Sieht kein Licht mehr. Ich stehe auf in der Versammlung und schreie um Hilfe. Ich bin ein Bruder geworden den Schakalen und ein Gefährte den Straußenhennen. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab. Und mein Gebein brennt vor Fieberhitze, furchtbaren Schmerzen, die er hatte. Und so ist meine Zither zur Trauerklage geworden und meine Flöte zur Stimme der Weinenden. Vers 25 sagt, da weinte ich nicht über den, der harte Tage hatte, hatte meine Seele mit dem Armen kein Mitgefühl. Und jetzt bin ich der, der Gutes erwartet hat und es kam Böses. Gott, du behandelst mich schlechter, als ich meine Mitmenschen behandelt habe. Das ist ein bisschen ein Vorwurf hier drinnen. Aber wer kann es dem Hiob verdenken? Ja. Ich denke, wir können mitfühlen mit ihm. Ja. Schreit hier seinen Schmerz aus. Kapitel 31. Das ist jetzt so sein Schlussplädoyer, könnten wir sagen. Präsentiert seine Gerechtigkeit. Und wir haben hier ein Bild, eine Beschreibung eines gerechten Menschen. Und denkt dran, dass Gott gesagt hat, dass Hiob gerecht ist. Also hier sehen wir die Beschreibung von einem wahrhaft gerechten Menschen. Ich sage, zuerst einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Denn was wäre dafür die Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen in der Höhe? Das Erste, was er sagt, er hat seine Gedanken bewahrt, seinen Sinn rein bewahrt. Und da fängt Gerechtigkeit und Heiligkeit an, oder? In unserem Denken, in unserem Herzen. Deswegen sagt Jesus, wer eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, lüstern ansieht, Gedanken, Sex mit ihr hat, sie auszieht,
Jesus sagt, das ist schon Sünde, du hast schon die Ehe gebrochen. Es fängt da drin an. Und es ist herausfordernd, ich denke vor allem für uns Männer, aber sicher auch für die Frauen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir überflutet werden von sexuellen Reizen, und die jungen Frauen, von denen Hiob hier spricht, sich oft eher so kleiden, um ihre Schätze hervorzuheben, als zu verbergen. Überflutet von pornografischen Bildern und Angeboten. Sehr aktuell, was Hiob hier sagt. Und er hat in einer Kultur gelebt, die durchaus auch sehr pervers war. Es gibt Statuen aus dieser Zeit, die man ausgegraben hat, und Zeichnungen, könnte man durchaus als fast pornografisch bezeichnen. Nicht vergleichbar mit dieser Flut, die wir heute haben. Aber Hiob war das nicht fremd. Und er sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Bund mit den Augen. Erinnert mich an das, was David gesagt hat. Er hat gesagt, gebahnte Wege sind in meinem Herzen. Ist herausfordernd. Und damals in der Kultur von Hiob wäre es auch okay gewesen, wenn er diese ganzen jungen Mädels geheiratet hätte. Ich meine, er war ein reicher Mann. Salomon hat es nicht getan, was Hiob getan hat. Kulturell, wenn es hier von Jungfrauen spricht, sind das Mädels, die noch nicht verheiratet waren. Wenn sie sagen können, oh, du gefällst mir, dich will ich haben und dich will ich haben, und hätte sich hier einen riesen Harem anhäufen können. Fehler, den der Salomo gemacht hat, der hatte diesen Bund nicht geschlossen mit seinen Augen, der hat seine Lust frei laufen lassen. Aber Hiob hat gesagt, nee, ich werde nur Augen haben für meine Frau, für niemand anderen. Und Sprüche sagt, daran können wir uns erfreuen, unsere Freude haben, unsere Lust haben an der Frau unserer Jugend oder dem Mann unserer Jugend. Hiob hat Gottes Ideal gelebt, ein Mann und eine Frau. Und hat gesagt, mein Bund in meinem Herzen, mit meinen Augen, sprich mit dem, was ich anschaue, ist, ich werde nur Augen für meine Frau haben. Ist bewundernswert, ist herausfordernd, ist ermutigend. Er war ein gerechter Mann. Vers 3 sagt, er ist nicht Verderben für den Übeltäter bestimmt und Missgeschick für die, die Unrecht tun. Also hier ist die Konsequenz für jemanden, der keinen Bund hat mit seinen Augen, letztendlich bringt es Zerstörung, oder? Wie gesagt, Jesus sagt, Ehebruch fängt da oben an. Es macht kaputt. Das ist das Traurige an Pornografie und diesen ganzen Dingen. Das macht dich unzufrieden mit der einen Frau oder dem einen Mann, den Gott dir gegeben hat. Vielleicht sind es für die Frauen mehr diese Schnulzenfilme, mit den, weiß nicht, verständnisvollen, tollen jungen Männern. Aber was immer es ist, was dein Herz oder deine Augen wegrichten von dem einen Partner, den Gott dir gegeben hat. Nun sagt ihm Vers 4, sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Sieht Gott denn nicht, wie ich gelebt habe? Vers 5, wenn ich mit Gehaltlosem umgegangen bin und mein Fuß zum Betrug geeilt ist, er soll mich auf die Waage der Gerechtigkeit wägen. So wird Gott meine Rechtschaffenheit erkennen. Wenn mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist und an meinen Händen ein Makel klebt, dann möge ich sehen und ein anderer essen und meine Sprösslinge mögen entwurzelt werden. Das zweite hier, zweite Merkmal eines gerechten Menschen ist Wahrhaftigkeit. Er hat nicht betrogen. Er sagt, wenn ich von dem geraden Weg abgewichen bin, dann möge ich sehen und ein anderer essen und meine Sprösslinge mögen entwurzelt werden.
bringt hier einen Fluch über sich selbst. Das war da typisch für die damalige Kultur. Sagt, wenn das nicht wahr ist, was ich hier sage, dann möge Gott mich bestrafen und ich möge meine Kinder verlieren und meinen Besitz verlieren. Das, was eigentlich passiert ist in seinem Leben. Aber er fühlt, es ist ungerecht, dass mir das passiert ist. Das habe ich nicht verdient. Ich denke, wir können das gut nachempfinden. Wahrhaftigkeit. Wie Jesus sagt, euer Ja sein Ja, euer Nein sein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Hiob hat es gelebt. Vers 9. Er hat sich von Ehebruch ferngehalten. Wenn mein Herz sich wegen einer Frau hat betören lassen und ich an der Tür meines Nächsten gelauert habe, dann soll meine Frau für einen anderen malen und andere mögen über ihr niederknien. Hey, wenn ich auf Ehebruch aus war und irgendwo gewartet habe, bis ihr Mann nicht da ist, um die Situation auszunutzen, hey, dann soll meine Frau einem anderen gehören. Denn das wäre eine Schandtat und das eine Schuld, die vor die Richter gehört. Ja, Feuer wäre es, das bis zum Untergang fräße und meinen ganzen Ertrag entwurzeln würde. Das ist wirklich wahr. Ehebruch ist ein Feuer, das zerstört. Oft wörtlich den ganzen Ertrag zerstört. Familien zerstört, Ehen zerstört, alleinerziehende Mütter, Männer, Väter, die Alimente bezahlen müssen. Es oft wirklich wahr, es frisst alles auf. Es ist eine Schandtat. Und es wird gefeiert in unserer Gesellschaft. Ne? Es gibt ja kaum einen Film, wo der Held noch verheiratet ist und treu ist. Ehebruch und Untreue wird gefeiert. In unseren Filmen, in unserer Kultur. Das ist eine Schandtat, sagt Hiob, ich habe mich ferngehalten davon. Vers 13, wenn ich missachtet habe das Recht meines Knechtes und meiner Magd in ihrem Rechtsstreit mit mir. Jetzt spricht er über sich selbst als Arbeitgeber. Was wollte ich denn tun, wenn Gott sich erhöbe und wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Hat nicht er, der mich im Mutterleib gemacht hat, auch ihn gemacht? Und hat nicht einer im Mutterschoß uns bereitet? Hey, ich sehe auch meine Arbeitnehmer als gleichwertig. Wir sind beide von Gott geschaffen und gemacht und ich behandle sie als wertvolle Menschen, obwohl ich der Chef bin. Das ist Gerechtigkeit. Vers 16, wenn ich geringen einen Wunsch verweigert habe, die Augen der Witwe erlöschen ließ und meinen Bissen alleine aß, sodass die Weise nicht mehr davon essen konnte, ist sie doch von meiner Jugend an bei mir aufgewachsen, wie bei einem Vater und wie eine Schwester habe ich sie geleitet. Wenn ich ruhig zusah, wie einer ohne Kleidung umherirrte und der Arme keine Decke hatte, wenn seine Lenden mich nicht segneten, und dass ich von der Wolle meiner Lämmer nicht wärmen durfte, wenn ich drohend meine Hand gegen eine Weise geschwungen habe, weil ich im Tor meinen Beistand sah, dann soll mir meine Schulter vom Nacken abfallen und mein Arm soll vom Gelenk abbrechen. Denn schrecklich wäre mir das Verderben Gottes und seiner Hoheit könnte ich nicht standhalten. Also zählt hier all diese Sünden auf oder diese schlimmen Dinge, die seine Freunde ihm vorgeworfen haben. Deswegen wirst du bestraft. Und er sagt, nee, es ist anders. Ich habe mich gesorgt um den Armen und um die Witwe. Ich bin dabei gestanden, ich war ein Vater, ich war nicht selbstsüchtig, ich habe allein gegessen, während neben mir einer gehungert hat. Und wenn das nicht so ist, dann soll mir doch mein Arm abfallen. Wie der spricht diese Flüche über sich aus. Zeigt seine Ernsthaftigkeit. Vers 24. Wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum feinen Gold gesagt habe, du bist meine Hoffnung. Wenn ich mich freute, dass mein Vermögen so umfangreich war und dass meine Hand Gewaltiges erreicht hatte. Wenn ich das Licht der Sonne sah, wie sie es
leuchten ließ und den Mond, wie er prächtig daherzog, und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ und ich Kusshände warf. Es war so ein Ritual der Leute, die die Sonne angebetet haben, der Götzendiener. Auch das ist Schuld, die vor den Richter gehört. Ich hätte ja Gott droben verleugnet. Also ich bin kein Materialist gewesen. Und Materialisten sind Götzendiener. Ich habe nicht auf Gold, auf Besitz meine Hoffnung gesetzt. Einer der größten Götzen heutzutage in unserer wohlhabenden Gesellschaft. Was ist deine Sicherheit? Ist es wirklich der Herr oder ist es dein Besitz, das Konto, Rentenversicherung? Unsichere Zeiten wie diese, wo diese Dinge nicht mehr sicher sind, das zeigt uns unser Herz. Das ist der Vorteil an solchen Zeiten. Können wir immer noch ruhig schlafen? Können wir noch immer ruhen im Vertrauen auf den Herrn? Oder ist es was, wo wir die Panik bekommen? Oh, meine Aktien, mein Geld, mein was immer. Gott prüft uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht dem Mammon und Gott dienen. Das geht nicht. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Aber es geht nicht. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Entweder Gott oder es ist in deinem Besitz. Und wieder eine Herausforderung für uns, sehr aktuell. Wir leben in einer sehr wohlhabenden Gesellschaft. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft beten den Mammon an. Und es gibt wenige reiche Menschen, die es wirklich ertragen können, ohne das Zeug anzubeten. Ich kenne einige, das ist wunderschön. Gott sagt nicht, wir sollen alle arm sein und nichts haben. Aber einer, der wirklich Gott nachfolgt und da treu ist und sein Herz bewahrt, der wird sich nicht einnehmen lassen von seinem Besitz, sondern wird seine Ressourcen gebrauchen dementsprechend. Als Werkzeug, um Gott zu ehren. So wie Hiob das getan hat, hat die Weisen an seinen Tisch geholt, hat dem ungerecht Behandelten geholfen. Er war ein reicher und ein mächtiger Mann, aber er hat sich nicht einnehmen lassen. Und das ist das Schöne, dann können wir unseren Besitz eigentlich erst genießen. Sonst hast du immer Angst, es zu verlieren. Und immer dieses Getriebensein, es muss immer mehr und immer mehr und immer mehr. Rockefeller wurde einmal gefragt, wann er denn endlich genug hat oder wann er zufrieden ist. Er hat gesagt, immer ein bisschen mehr. Muss immer ein bisschen mehr sein. Du kannst nie zufrieden sein. Nie das genießen, was du hast. Und das ist ein Fluch, oder? Fluch der Materialisten. Glücklich ist der Mensch, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Nicht unbedingt der, der am meisten hat. Und der ist wirklich gesegnet, wenn er viel hat, wenn er reich ist und trotzdem zufrieden bleiben kann. Und sich nicht einnehmen lässt, nicht zu einem Götzendiener wird. Hiob war das. Er ist ein Vorbild. Und er sagt, ich habe nicht irgendwelche Götzen angebetet in unserer Welt. Damals waren es die Sonnenanbeter hier als Beispiel in seiner Kultur. Also hier präsentiert hier seine Gerechtigkeit. In seinem persönlichen Leben, im Umgang mit seinen Mitmenschen, in seiner Beziehung zu Gott. Ich war gerecht. Vers 29, wenn ich mich freute über den Untergang meines Hassers und aufjauchzte, als Unglück ihn traf, nie habe ich ja meinem Gaumen erlaubt zu sündigen, mit einem Fluch dessen Seele zu fordern. Vielleicht ein bisschen ironisch gegen seine Freunde hier. Ich habe mich nicht gefreut über den Untergang meines Hassers. Wenn Männer in meinem Zelt nicht bezeugt haben, wer wäre wohl nicht von seinem Fleisch satt geworden. Der Fremde musste nicht im Freien übernachten, ich öffnete dem Wanderer meine Tür. Wenn ich wie Adam meine Vergehen zugedeckt habe, um meine Schuld in meiner Brust zu verbergen, weil ich etwa erschrocken gewesen wäre vor der großen Menge und der Verachtung der Sippen mich niedergeschmettert hätte, sodass ich mich still verhalten hätte, nicht zur Tür hinausgegangen wäre. Ich war nicht wie der Adam, der versucht hat, die Schuld zuzudecken. Ich war auch keiner, der Menschenfurcht hatte, sagt er hier. Ne? Deswegen sagt er, Weisheit fängt da an, wo wir Gott fürchten, wo wir Ehrfurcht haben, heiligen Respekt vor dem, wer er ist, vor dem, was er tut, wenn wir das schätzen. Wenn du Gottesfurcht hast, dann musst du keine Angst haben vor Menschen, musst du keine Menschen fürchten, kein Unglück fürchten. Vers 35. Jetzt kommt er zu seinem Schluss, zu seinem Finale sozusagen. Ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Wieder, das ist sein größter Wunsch, dass Gott den nur hören würde. Hätte ich nur einen, der mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Hier ist meine Anklageschrift. Jetzt. Der Allmächtige antworte mir. Wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter heben und mir um den Kopf winden als Kranz. Ich würde ihm über die Zahl meiner Schritte Auskunft geben, wie ein Fürst würde ich ihm nahen. Das ist jetzt so ein bisschen diese selbstgerechte Einstellung, die jetzt da hervorkommt. Er hat seine Freunde zum Schweigen gebracht. Er ist wirklich überzeugt von seiner Gerechtigkeit. Und jetzt denkt er, er kann auch Gott so entgegentreten wie seine Freunde. Er kann auch Gott zum Schweigen bringen. Wo ist er denn? Er soll mir antworten. Hier ist meine Unterschrift. Hier ist mein Gerichtsurteil oder mein Plädoyer, würde man sagen. Hier ist mein Plädoyer auf Freispruch. Ich bin gerecht. Und das war so der Fehler von Hiob, dass er gedacht hat, Gott schuldet ihm eine Antwort. Und Gott schuldet ihm, dass er ja, ihm begegnet auf dieser Ebene. Dass Gott sich vor Gericht ziehen lässt, sozusagen, von ihm. Und das ist was, wo nachher später Buße tun musste. Gott hat es nie getan. Gott hat ihm nie eine Antwort gegeben, eigentlich. Hat er auch nicht gebraucht. Der Hiob war absolut glücklich und happy mit dem, was Gott ihm gesagt hat, einfach mit seiner Nähe. Aber hier ist so ein bisschen, er ist so überzeugt von seiner Unschuld, von seiner Gerechtigkeit, und er war ein gerechter Mann laut Gottes Zeugnis. Aber er hatte dasselbe Problem wie seine Freunde, er hat gedacht, er weiß mehr, als er wirklich wusste. Er hat gedacht, er versteht mehr. Er versteht alle geistlichen Dinge, er weiß, wie alles genau funktioniert. In Wirklichkeit wusste er es nicht, er hat vieles fehlgedeutet. Er hatte ja das Kapitel 1 und 2 aus Hiob nicht. Wir haben die Background-Informationen, uns geht es wirklich viel besser. Er fühlte sich ungerecht behandelt von Gott und hat gesagt, ich werde ihm wie ein Fürst entgegentreten. Wenn gegen mich mein Ackerboden Anklage erhob und seine Furchen miteinander weinten, wenn ich seinen Ertrag ohne zu bezahlen verzehrt habe und die Seele seiner Besitzer zum Keuchen brachte, dann soll statt Weizendorngestrüpp hervorkommen und anstelle Gerste Unkraut. Verflucht hier seinen eigenen Ackerboden, wenn er hier nicht die Wahrheit sagt. Und das war in der damaligen Gesellschaft dein ganzer Wohlstand. Und dann sagt er, zu Ende sind die Worte Hiobs. Fertig. Kein Wort mehr. In diesem Streitgespräch. Das war sein letztes Wort. Jetzt hat er gewartet auf Gott, der ihm antwortet. Hier ist meine Schrift, hier ist mein Plädoyer, ich plädiere auf unschuldig, ich habe hier mein Fakten vorgelegt. Gott, jetzt tritt du mir entgegen und jetzt antworte mir. Ich habe meine Freunde zum Schweigen gebracht. Jetzt tritt du mir entgegen. Ich bin gerecht. Ich bin unschuldig. Und alle hoffen auf Gott, auf Gottes Reden jetzt. Auch wir, denke ich. So viel menschliche Diskussion und Argumente hin und her. Aber leider, wir werden enttäuscht werden. Die nächsten 6 Kapitel gehören einem Mann namens Elihu, der bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist. Keiner weiß, woher der kommt. Er kriegt viel Raum. Er wird hier einen langen Monolog hinlegen. Den werden wir uns nächstes Mal anschauen. Aber Hiob ist ein gerechter Mann. Und darin kann uns ein Vorbild sein. In diesen Dingen. Kapitel 31 ist ein wunderschönes Kapitel. Ein herausforderndes Kapitel. Und es ist uns ein Vorbild darin, dass er an Gott festgehalten hat. Obwohl er durch eine schwere Zeit ging. Und obwohl er die Dinge nicht verstand. Er ist ein bisschen zu weit gegangen, indem er gedacht hat, er versteht alles, was abgeht und er könne Gott auf derselben Ebene begegnen sozusagen und Gott schuldet ihm eine Antwort und es wird Gott korrigieren. Die Antwort ist Gott selber eigentlich. Das ist, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen mehr von ihm. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Buch Hiob. Was uns, denke ich, auch so eindrücklich zeigt, wie ermüdend und schwachsinnig menschliche Weisheit ist und unsere menschliche Klugscheißerei und denn wir denken, wir sind die Größten und die Weisesten und wir denken, dass wir alles verstehen, ist nur heißer Wind. In Wahrheit verstehen wir gar nichts, Herr. Und wir sind so abhängig von dem, dass du zu uns sprichst und dass du uns lehrst. Du bist der allein weise Gott. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist die Wahrheit. Und ich danke dir, wir sind so reich beschenkt, dass wir dein Wort, wirklich Gottes Worte in den Händen halten dürfen. Und dass wir Wahrheit kennen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir Schatzgräber werden, die diese Schätze, die an Weisheit in deinem Wort herausgraben und es wieder Hiob ausleben, praktisch in unserem Leben. Stärk uns dazu, Vater, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.